Ich kann Essen nicht zwischen Tür und Angel. Ich kann die Businessleute nicht verstehen, die sich irgendwo was auf die Hand holen und dann laufen und dann essen. Alter, ich würde sterben. Für mich ist Essen immer noch Genuss. Ich muss mich hinsetzen. Da kommt es nicht aufs Essen an, was es ist. Aber hinsetzen, sich Zeit nehmen, drüber nachdenken, was du da vor dir hast und das zu dir zu nehmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und heute habe ich einen Gast, der mich am liebsten im Wald getroffen hätte, denn da hält er sich sehr gerne auf und da findet er auch Inspiration und Zutaten, die er in seiner Küche verwendet. Zum Beispiel Eichenlaub. Ob das funktioniert und wie das schmeckt, verrät uns der Küchenchef des Seven Swans in Frankfurt am Main, Ricky Savitt. Er hat mit seinem Restaurant den ersten Stern für vegane Küche in Europa überhaupt erkocht. Und wir sprechen darüber, wie er zur veganen Küche gefunden hat, warum er Kochbücher meidet, genauso wie Gewürze. Und er verrät uns, wie man Kartoffeln am besten zubereitet. Eins vorweg, kein Topf, kein Wasser. Ja, hallo, lieber Ricky, herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch. Und zwar muss man vielleicht kurz erklären, was du machst, wer du bist. Das ist nämlich nicht normal. Du hast ein veganes Restaurant, eins das erste, was besternt wurde in Deutschland und das einen Stern hat. Aber deine kulinarische Karriere begann ganz woanders, und zwar in einem Seniorenheim. Vielleicht, bevor wir auf deine heutige Küche kommen, kannst du kurz erzählen, wie da die Lust zum Kochen geweckt wurde.
Erst einmal sehe ich meine Stilistik und meine Art von Küche als sehr normal an. Ja, so, ja. So weit schon mal. Genau, ich habe im Altenheim angefangen. Das ist schon wieder fast 20 Jahre her, glaube ich. Ne, noch mehr. Puh, noch mehr. Bin schon ein alter Kerl. Genau, ich habe Schulpraktikum, ganz klassisch, 10. Klasse. Der Einstieg ins Arbeitsleben oder halt weiter Schule, das stand so zur Frage. Und man muss es halt Schulpraktikum machen und ich hatte halt keinen blassen Dunst. Ich habe überlegt, so Schreiner, Tischler, in die Richtung, handwerklich war immer klar, welche Richtung ich gehen möchte. Ich wollte immer irgendwas erschaffen, ja, aus einem Rohmaterial was machen, was die Leute glücklich macht. Weil ich war damals schon der Meinung, Handwerk wird nie aussterben. Denn wenn du es dann gut machst, ist immer genug Nachfrage da. Und dann habe ich angefangen mit einem Schulpraktikum in einem Altenheim. Und das wäre so Worst-Case-Szenario eigentlich, ne?
Warum Worst-Case-Szenario? Weil da nicht gekocht wird? Oder wurde damals?
Ich sag mal, anders gekocht wird. große Kessel, große Kipper und solche Geschichten. Ja, Schonkost, ja. Und auch anschließend die Tablements füllen, ja, dann war das so ein Fließband und dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten, so wie in einer Suppenküche, einfach nur eine Kelle von dem und dem drauf gemacht. Das war ja fernweg von dem, was es eigentlich ist. So. Es war eine schöne Zeit, es war ein cooles Team, es war lustig, und es hat anscheinend auch gereicht zu sagen, hey Rigi, das ist genau das. Und ich fand den Umgang mit Lebensmitteln, fand ich immer spannend.
Okay, also das hat gereicht, dass die Suppenkellen in die, sind wahrscheinlich so vorgeformte Tabletts gewesen, wo du das dann reingefüllt hast.
Kann ich nicht sagen. Kann auch sein, dass ich, hätte ich ein Praktikum in der Bank gemacht, wäre ich vielleicht ein unfassbar guter Broker geworden.
Aber ist ja kein Handwerk.
Ja, aber ich kann es nicht sagen. Ich habe nie was anderes ausprobiert. Ich bin sowieso ein ehrgeiziger Dude und vielleicht wäre ich in einer anderen Branche ähnlich gut gefahren. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin glücklich, ich bin happy mit dem, was ich tue. Mhm. Und mache es auch immer noch mit hundertprozentiger Leidenschaft. Und das ist die Hauptsache. Wenn ich irgendwann merken sollte, okay, das ist, ich bin da nicht mehr mit dieser Passion dran und mit dem Engagement, dann wüsste ich für mich selbst, dann ist das nicht mehr das Richtige für mich. Und dann würde ich da nochmal umdrehen.
Ja. Okay, dann stand für dich fest, du willst auf jeden Fall Koch werden, eine Ausbildung machen und die hast du auch gemacht in einem Wirtshaus. Und dann warst du unterwegs in Wien, Sydney und dann um die Ecke von Sydney in Neuseeland bei Michael Meredith in Auckland. Mhm. Und da hat es begonnen, dass du Küche ein bisschen anders betrachtet hast, richtig?
Genau, ist natürlich, jeder Koch, finde ich, hat irgendwie so eine Findungsphase. Und da geht's, glaube ich, weniger drum. Michael Meredith war ein Bruchteil von dem, also da war ich mal ganz kurz. Aber es spielt gar keine Rolle, wie lange du irgendwo bist in der Findungsphase, sag ich jetzt mal. Ich war auf der Suche nach, ja, was liegt mir eigentlich, was möchte ich eigentlich? Das empfehle ich auch jedem Jungkoch, alles mal auszuprobieren. Ich wollte früher als Jungspund immer gerne mal aufs Schiff, habe ich bis heute nicht geschafft, bin ich auch heute froh drum, weil
Kreuzfahrt
heute,
oder?
Ja, so okay. Und ich war jetzt über mehrere Events auf solchen Dingern drauf und weiß halt einfach, Gott sei Dank hast du es nicht getan, weil sonst wäre es ganz woanders. Ist halt einfach nichts für mich. Aber so, ich sag mal, Fine Dining, so ein Restaurant, wo du halt echt rausballerst, so mit 200 Couverts am Abend und so weiter, ist auch ein Spaßfaktor. Ist extrem anderer Stress, aber macht unfassbar viel Spaß, vor allem, wenn du ein geiles Team hast. Was wir jetzt machen im 720, ist ja schon irgendwo Bankett, für eine ganz kleine Anzahl an Gästen. Wir haben kein à la carte Geschäft, sondern wir schicken das Menü, was wir da haben, und es gibt keine Alternative. Und das ist so ein Konzept, was ich ziemlich cool finde, was aber nicht selbstverständlich ist, dass der Gast das annimmt. Und da bin ich sehr froh drum. Ja, so ein bisschen Gästeerziehung, sage ich immer, was stattgefunden hat bei uns. Und mittlerweile wird's angenommen, ziemlich verblüffend eigentlich, weil das Menü steht nie irgendwo online oder so, sondern die Leute kommen blind zu uns und essen das, was auf dem Teller ist. So, eigentlich ein ganz cooler Ansatz. Ja. Ja. Und dass ich da mal immer lande, hätte ich nie gedacht. Aber mir war wichtig, dass ich auch Hotellerie mal mache, nicht unbedingt alles Fine Dining. Ich wollte nie in die Sterne-Gastro. Das war nie oberstes Topic. Ich gar kein Interesse drin, weil das sage ich seit Jahren immer, um gut kochen zu können, muss ich nicht in die Sterne-Gastro. Ich würde sagen, so vom Grundverständnis der Komposition, der Gerichte, Zusammenstellung, Geschmack, habe ich mich verfeinert, aber nicht komplett geändert. Und ich würde sagen, vor 10 Jahren habe ich genauso gut gekocht, wie ich heute koche, denke ich. Klar, ne, es wird alles besser, abgefeilter und so weiter. Mhm. Aber und da habe ich nicht in der Sterne-Gastro gearbeitet.
Ja.
Klar, ja.
Aber als du 2018 war es ja, als du das Seven Swans übernommen hast, da war vegetarische und vegane Spitzenküche ja noch ganz woanders, als sie heute ist. Wie war das denn damals, als du da angefangen hast?
Es war vegetarisch und war schon besternt. Ein Jahr, glaube ich, irgendwie so. Und kurz vor der Michelin-Verleihung habe ich dann das Angebot bekommen, den Küchenchef zu machen. Ne? War natürlich extrem blauäugig. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal so machen würde. Also jetzt mit dem Mindset von heute, weil es halt unfassbar krass blauäugig war. Riskant ohne Ende. Das hätte auch in die ganz andere Richtung gehen können. Hätte ich den Stern verloren, wäre ich die Lachnummer der Nation gewesen. Weißt du, kommt so ein Fifi von um die Ecke, meint, er kann das sternemäßig kochen und fährt das Ding direkt vor die Wand in den ersten Wochen. So. Das Risiko war krass. Aber es war auch vielleicht irgendwie das gesunde Mindset. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach gemacht, habe gesagt, papp, ey, Stern hin oder her, ist ja egal. War mir nicht wichtig einfach so. Ich habe die Chance gesehen, in einem sehr geilen Lokal Küchenchef zu sein. Meine erste Küchenchefstelle überhaupt. Meine erste selbstgeschriebene Karte. Es war super krass. Es war so voll die Verwirklichung. Wenn ich aber zurückdenke, was das für ein Menü war, katastrophal war das. Ne? Also da hätte ich mit dem heutigen Stand den Stern weggenommen, glaube ich. Weil es war einfach nicht rund. Es war eckig, kantig, unfassbar rustikal. Eine ganz andere Nummer. Aber wer weiß, was der Michelin sich dabei gedacht hat. Er hat wahrscheinlich gesagt, ey, für vegetarisch ist immer noch gut.
Okay, oder, war vegetarisch oder, damals.
Ja, klar. Ich habe das vegetarisch übernommen.
Ja.
Und es war auch ganz klar, dass ich das weiter ausprobiere. Guck mal, du musst dich ja erstmal selber da irgendwie so eingrooven. Sich mit Gemüse erstmal auseinanderzusetzen, das war so der schwierigste Part, weil vorher war das immer irgendwie Beilage. Ne? Das war mit auf dem Teller. Es hatte jetzt keinen Hauptkomponenten Faktor. Und wenn du dann sagst, du nimmst all das Tierische weg und konzentrierst dich nur aufs Gemüse, das ist ein neues Kochen lernen. Das war zu verstehen, wie verhält sich ein Produkt, was funktioniert zusammen. Du kannst ja nicht nur eine Karotte auf den Tisch nehmen, wobei heute geht's vielleicht mit dem Minimalismus und Purismus. Aber damals war es undenkbar. Du musstest irgendwie 3-4 Produkte auf den Teller klatschen, damit das irgendwie ein vollwertiges Gericht ist. Und das war so die härteste Hürde, sage ich jetzt mal, da das Verständnis zu haben, wie reagiert jedes einzelne Produkt mit dem anderen, wie viel brauche ich von dem in der Soße, gerade Jus ansetzen, welches Gemüse verwende ich da und so weiter. Sich mit dem Thema auseinandersetzen, reinbuddeln in die Materie, das war so der größte Prozess, den ich hatte. Und ich würde auch sagen, jetzt erst nach den 7 Jahren würde ich sagen, jetzt habe ich es verstanden, wie es versteht. Jetzt habe ich es verstanden, wie es funktioniert, meine ich. Und ich weiß, wo ich drehen muss, dass es funktioniert und dass die Gäste es auch verstehen. Das ist, ne? Bin ich jetzt an dem Punkt. Das hat lange gedauert.
Du hast gesagt, du hast es jetzt erst verstanden, aber du hast dich ja irgendwann dazu entschieden, vegan zu kochen. Du hast ja vegetarisch angefangen. Wann war der Punkt, dass du vegane Küche gemacht hast oder dich dazu entschieden hast?
Das war ein Prozess, der kam relativ schnell. Das war so nach einem Jahr vegetarisch kochen. Da überheblich gesagt habe ich gesagt, okay, ja, ich kenne mich jetzt aus hier. Ich weiß, wie der Hase läuft. Nach einem Jahr, nein, natürlich nicht, aber durch diesen Weg, den ich eingeschlagen habe mit dem Seven Swans, mit dem Braumann Season, eigener Anbau und so weiter, habe ich es nicht mehr verstanden, die Butter da zu holen aus dem Laden, Bio, Demeter etc., Haus gemacht, dann die Milch von da, die Eier von den Bauern. Ich fand das irgendwie nicht so rund, das Paket. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, weg mit dem Gelumpe. Wer braucht das dann? Und streng genommen war eine Butterflocke vielleicht in einem Söschen und beim Anbraten oder so. Aber es hat jetzt nicht irgendwie so den es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich es brauchte. Und das wegzulassen, das war eine Kurzschlusssituation. Wir hatten ein Meeting und in der Zeit, der Laden war tot, ne? Also da ging gar nichts. Wir waren in einer Phase. Es mag an meiner ersten Karte liegen, I don't know. Kann auch sein, dass einfach das Vegetarische, wir waren einfach viel zu früh mit dem Konzept in einer Stadt, die nicht dafür ausgelegt war. Sage ich immer wieder, in Berlin wären wir ganz woanders jetzt, weil wir einfach einen ganz viel, viel einfacheren Start gehabt hätten mit so einer Art von Küche. Und es war halt einfach nicht der richtige Ort für diese Art.
Ihr seid in Frankfurt am Main. Ich weiß nicht, ob wir es schon
genau gesagt haben. Genau. Vegetarisch, vegan, ey, vor 4 Jahren hat da noch keiner drüber geredet. Das ist verrückt, was in den letzten Jahren passiert ist. Und wir haben Samstagabende für 3 Leute gekocht. Das weil der Laden leer war. Der war hops. Und dann mein damaliger Investor, heutiger Geschäftspartner, der hat damals gesagt, Ricky, wir haben ein Problem, so der Laden läuft nicht, wir machen nur noch rote Zahlen, das ist für mich einfach nur ein Fass ohne Boden. Wir müssen was ändern. Wir haben sowieso uns versucht, jedes Jahr irgendwie umzustrukturieren, uns neu zu erfinden, auf Druck. Ja. Und in einem Meeting haben wir dann gesagt, ja, wie machen wir das jetzt dieses Jahr noch, so wenn das jetzt so weitergeht mit den 2-3 Gästen am Tag. So, ne? Dann haben wir gesagt, all in. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch einfach mal probieren, einfach ab morgen vegan kochen und gucken, wo die Reise hingeht. Und
okay, also volles Risiko.
Ja, voll, aber es war so, wir hatten nichts zu verlieren. Ja. So, es hätte passieren können, dass die 3 dann auch nicht mehr kommen am Abend, so weiß ich mal. Ja. Und dann kam auch dieses Thema Seven Swans Must Die. Das war kein PR-Gag, was viele heute immer noch denken, dass sie denken, ja, um die Bude, so wie ich sage jetzt mal, so wie andere Kollegen das auch machen, so sie schließen, dann machen sie eine große PR-Nummer draus und dann schließen sie doch nicht, weil es dann doch wieder läuft, weil die Leute dann wieder essen kommen. Kann werbetechnisch funktionieren, aber es war nicht unsere Idee, sondern wir wollten tatsächlich Ende des Jahres schließen so. Und dann haben wir es umgestellt. So nach einem halben Jahr haben wir es öffentlich gemacht. Wir haben es natürlich kommuniziert mit den ganzen Testern, Gutmio, Giebschiller, haben wir alle informiert und haben gesagt, wir kochen jetzt vegan, also nicht wundern, wir wollen euch nicht vorführen und ihr testet uns vegetarisch, aber ihr habt nichts Tierisches gegessen, so weißt du, muss man mal aufpassen. Und dann haben wir es öffentlich gemacht und das war so, ich glaube, Ende des Jahres und es hat halt keiner gemerkt, das war das Absurde. Wir haben vegan gekocht und von den Leuten, wir haben es ja nicht kommuniziert mit den Gästen. Die sind ja trotzdem mit der Idee zu uns gekommen, vegetarisch zu essen. und die haben es nicht gemerkt und haben vegan gegessen und haben es nicht gemerkt. Das war für mich so, ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir es auch öffentlich. Und seitdem ist es öffentlich und wir haben den Stern gekriegt. Das war jetzt irgendwie, ist jetzt nicht so, das war 2020, das ist ein bisschen untergegangen. Ich glaube, da ging es mit Corona so ein bisschen schon los, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau. Und wir hatten jetzt nicht die Plattform. Wir wurden natürlich auch nicht eingeladen auf die Michelin-Veranstaltung, weil wir den Stern nur gehalten haben in dem Sinne. Ja, okay. Das heißt, es wurde nicht so richtig, es gab einen Einzeiler in der Pressemitteilung. Das erste voll vegane Restaurant, was es jemals gab. Aber das war's. Und wir haben die Aufmerksamkeit nicht so von der Presse bekommen, weil es halt einfach zu früh war, glaube ich. Zwei Jahre später hat ein Restaurant in der Nähe von Burgund einen Stern bekommen, die war auch vegan, die hat aber ein Jahr später schon wieder geschlossen. Die wurde durch die Presse geballert, das war krass.
Oder Daniel Hamm in New York natürlich.
Ja, genau. Die haben natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Ne? Ja. Und lustig, weil ich mit Daniel Hamm auf der Chefsache, so eine Messe, ein Jahr zuvor, wo er umgestellt hat, mit ihm ganz lange gequatscht hat. Und er hat mich ziemlich krass gelöchert und ich habe nicht verstanden, warum interessiert der Junge sich für mich. Der kannte mich, weißt du, und quatscht mich an von der Seite. Ich war voll perplex, so, weil für mich ist das ein Star, so, weißt du. Das ist wie für andere der Cristiano Ronaldo, ist für mich Daniel Hamm so irgendwie so. Und er labert mich da dicht. Der war mit seiner Tochter da. Und wir haben auch hin und wieder Kontakt, das ist ziemlich lustig. Aber der fand es einfach spannend und war, glaube ich, ein bisschen geknickt, dass wir vor ihm dran waren mit der veganen Umstellung. Wir sind ja jetzt heute auch nicht mehr die Einzigen. So. Es gibt jetzt 5, 6 Leute, die sich dafür entschieden haben, vegan zu kochen. Aber damals waren wir die Einzigen und es war halt schon irgendwo so irgendwie krass vom Feeling her, aber irgendwie dann doch nicht die Aufmerksamkeit, die ich mir dann vielleicht irgendwo erhofft hätte, aber alles gut, ich mach's ja nicht für die Öffentlichkeit, ich mach's, weil ich Bock drauf hab, weil ich dran glaube, dass das der richtige Schritt ist und ich glaube, dass das zukunftsweisend ist und es extrem viel Spaß macht und man da ganz anders kreativ wird und eine ganz andere Denkweise in Sachen Kochen bekommt und dafür mache ich das.
Ja, du musst ja innovativ und experimentierfreudig sein, wenn du dich quasi, du limitierst dich ja ein bisschen, indem du zum Beispiel, ja, du benutzt ja auch keine Gewürze oder alltägliche Produkte, die man nutzen könnte, aber dadurch, klar, förderst du ja deine Kreativität und machst ganz anderes als andere.
Genau. Also der Punkt mit dem Braumannswiesen, damit fing's ja an, so, ey, wir müssen das mehr pushen, wir müssen das größer machen, dann weg mit dem tierischen Produkt, dass wir nichts mehr zukaufen müssen in dem Sinne, ja, also als Produkt. Klar, Getreide, ich sag mal, solche Geschichten, so Dry Store müssen wir immer noch zukaufen, ist klar, weil das ist utopisch. Wenn du da anfängst, deinen Weizen da selber anzubauen oder whatever.
Ja, du meinst in eurem eigenen Garten.
Ja, ja, wobei wir tatsächlich Buchweizen, Quinoa, so Hirse, solche Geschirr, Amaranth haben wir auch schon, roten Amaranth, das kann man alles anbauen, da brauchst du auch nicht die Mengen, aber Mais haben wir auch schon angebaut, wenn du das im kleinen Stil machst, passt das, aber jetzt so, ich sag jetzt mal, auf Raps zu gehen, damit man sich das Öl selber pressen kann oder irgendwie Getreide, damit man sich Mehl oder Zuckerrüben, um den Zucker selber zu machen, das ist so ein bisschen zu weit hergeholt, ne, das ist immer ein anderes Thema. Auf jeden Fall fand ich so, wenn du schon so diesen Regionalaspekt hast, dann warum dann nicht auch vegan? Und regional, dieser Nachhaltigkeitsaspekt war immer ganz oben. Dann darunter kam der Vegan-Aspekt, weil es für mich halt zusammen eine schöne Kombi ist. Mhm. Und du kannst vegan kochen, bist aber nicht nachhaltig und regional sowieso nicht, ja. Das passt, also du kannst ein Veganer sein, aber tust dem Planeten genauso weh, wie wenn du ein Fleischesser bist. Wenn du da die ganzen Sachen von Übersee holst, ne? Und dann zu sagen, okay, dann machen wir halt dieses Regionalding, beziehen nur von der Region und gehen selber pflücken und sammeln das Zeug zusammen. Das ist natürlich erstmal, du musst erstmal dein Lager auffüllen. Das ist auch ein Prozess von 2 Jahren, bis du da wirklich safe bist und sagen kannst, du bist ein regionaler Koch. Damit meine ich, du verzichtest auf alles. Da sprechen wir von Schokolade, Kaffee, Kakao. einfach nur Patisserie, muss man schon drüber nachdenken, nimmt man das mal weg, gute Besserung. Genauso wie Zitrusfrüchte, Exoten, ne? Alles an Früchten und Obst weg, ja, und nur saisonal bezogen, also das, was hier vor der Haustür wächst, das ist auch schon ein krasses Ding. Aber wir haben unfassbar viele Schätze hier, die wild wachsen. Das ist krass, das ist voll geil. Und wenn du dich damit auseinandersetzt, bist du verblüfft. Du brauchst den ganzen Scheiß von da drüben nicht. Und dann natürlich krassestes Ding, was für mich der kleinste Aspekt war, waren Gewürze. Ich habe Gewürze noch nie verstanden. Mhm. Gewürze in meiner Welt verändern Gewürze das Produkt, sodass du die feinen Nuancen der, ich sage jetzt mal als Beispiel der Karotte, ja, die crispy, säure, fruchtige Süße, die nimmst du ja gar nicht mehr wahr, wenn du Rasel Hanout, Dukka und Safran dran knallst, ja, und die tot brätst und schmorst, dann schmeckt das nicht mehr nach Karotte, sondern nach dem Gewürz. Deswegen habe ich das nie verstanden. Oder Schärfe habe ich noch nie verstanden. Warum muss man mit Schärfe arbeiten? Cayenne, Piment, Pfeffer, das ist alles ein Faktor, der auf der Zunge Dinge verändert. Ein Störfaktor für mich, weil ich mich ja eigentlich aufs Produkt konzentrieren möchte. Ja. Und da habe ich gesagt, weg mit den Gelumpe und brauche ich nicht. Und das vermisse ich überhaupt nicht. Gewürz ist komplett.
Aber du sprichst auch, wenn du von Karotte sprichst, dann muss man wissen, dass du ja verschiedene Sorten von Karotten anbaust, die alle auch einen eigenen Geschmack haben. Und das willst du ja auch zeigen, diese Vielfalt auf dem Teller und diese Vielfalt, die halt schon da ist einfach.
Absolut. Und das betrifft ja jedes Gemüse. Ja. Du hast Gurken, auch ein krasses Ding. Ey. Da sind 200 verschiedene Sorten, so, wo wir so uns regelmäßig irgendwie so mal überlegen, okay, lass uns mal was anderes. Ja, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Melotria, die kennt man vielleicht, die kleinen Snackgurken, bis hin zur Kiwano, das ist so eine, sieht aus, wenn du die ausschneidest, da sind so kleine Segmente drin, die sind unfassbar juicy, Zitronengurken, unfassbar geil. Es gibt so viele verschiedene Sorten bei Karotten, es gibt bei jedem Gemüse, Tomaten, auch ein krasses Thema, ey. Da hast du von süß bis Säure, Umami, ohne Umami, fruchtig, das ist crazy, Kartoffeln, genauso, von fruchtig grün bis zu nussig speckig. Der Geschmack, ist verrückt. Unfassbar geiles Ding. Aber das schmeckst du alles nicht, wenn du da am Ende einfach nur Bratkartoffeln mit Salz und Pfeffer machst und Zwiebeln und dann schmeckt am Ende die Kartoffel relativ gleich. Wenn du aber da mit einer Idee dran gehst und das Produkt verstehst in einer Art und Weise, dann kriegst du auch den puren Geschmack des Produktes raus. Und da muss man sich halt mit auseinandersetzen. Das bedeutet auch, Gemüse nicht im Wasser kochen, sondern anders zubereiten, sodass man den Geschmack nicht verfälscht bzw. nicht rauszieht.
Und wie anders wäre das dann, wenn du sagst, nicht in Wasser kochen?
Ja, zum Beispiel die Kartoffel, die backen wir seit 2018 in der Erde. Also wir nehmen sie mit der Erde mit in die Küche und stecken sie da rein, befeuchten das.
Wir haben Römer Erde aus dem Garten?
Genau. Und dann wird sie darin gebacken. Ist ja quasi... Ist ja die Umgebung der Kartoffel, natürlich. Da wächst sie ja heran. Ja. Und das ist für mich völlig logisch, sie auch darin zu backen, weil warum soll ich sie aus ihrem bekannten Habitat entziehen und dann in Wasser kochen, wo ich dann all ihren Charakter und ihren Geist entziehe und sie geschmacklich töte? Ich lasse sie da drin, nehme sie mit in die Küche und lass sie darin so ein bisschen schmoren bei einer gewissen niedrigen Temperatur. Dadurch kriegt sie nochmal, die schmeckt jetzt nicht nach Erde, das denken immer viele. Die muss ja dann habe ich eine Handvoll Erde im Mund. So, das ist ja völliger Quatsch. Sie würde ja nach Erde schmecken auch so, wenn du sie rausholst, weißt du? Sondern sie kriegt einfach eine vollmundige, runde Aromatik, dieses pure Kartoffelige, was unfassbar intensiv wird dadurch und ihr Eigengeschmack wird bewahrt. Und das ist halt das Geile.
Und da könnte ich mir vorstellen, dass Leute vielleicht sagen, wenn die das essen, das ist so ein Geschmack ihrer Kindheit oder so.
Voll, ja klar. Ja, ne? All meine Kreativität und all meine Gerichte sind alles Dinge, die ich irgendwo mal wahrgenommen habe in meiner Kindheit oder alltägliche Sachen. Ich hole mir die Inspiration nicht bei anderen Köchen oder in Kochbüchern oder auf Instagram, Social Media durchswipen. Hast du keine
Kochbücher?
Nee, ich kann nicht lesen. Okay. Also ich kann, aber ich schlaf ein.
Du willst nicht lesen, okay.
Naja, ich kann's nicht, ich wünsche dich. Ich beneide Menschen, die Bücher lesen, weil ich finde es voll satisfying, wenn man sich irgendwo im Urlaub irgendwo eine Hängematte legt und Bücher liest. Ich finde es voll schön, der Gedanke ist schön. Ich würde einpennen. Ich schaff's nicht. Ich musste für die Schule ein Buch lesen. Ich habe ultimativ lange dafür gebraucht, weil ich permanent eingeschlafen bin. Ich habe eine Seite durchgelesen und dann musste ich wieder von vorne anfangen, weil ich vergessen habe, du hast gerade gelesen, bewusst? aber du hast gar nicht drüber nachgedacht, weil ich gedanklich ganz woanders war.
Okay, aber Kochbücher sind ja nochmal eine andere Nummer. Gerade weil du ja auch Koch bist, könnte man ja denken, dass du vielleicht zur Inspiration oder zu gucken, was die anderen so machen, dir das mal anguckst.
Nee, ich bin der Meinung, Inspiration liegt ganz nah beim Kopieren. Und wenn ich durchblätter, unbewusst, ja, ich nehme jetzt irgendwelche Kochbücher in die Hand und blätter da durch und nehme überall meine Nuance raus, dann widerspiegle ich das ja in meinen Gerichten. Ich finde es sehr, sehr fatal, das zu tun, weil man möchte ja irgendwo seine eigene Linie, seine eigene Stilistik generieren. Ja. Und ich glaube, man lässt sich da unbewusst verfälschen in seiner Handschrift, wenn man von anderen. Deswegen bin ich auch froh. Ich bin so froh, Gott sei Dank, dass ich nicht bei einem großen Lehrmeister gelernt habe. Weil da wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ich mir die ganzen Dudes angucke, die sich jetzt selbstständig machen, weil sie 6-7 Jahre da bei ihrem Patron da gelernt haben, die verändern ja ihre Stilistik nicht. Die haben ja dieselbe Handschrift wie der
große Patron. Wenn du in der Bahn dann schon bist, ne?
Und mag jetzt wieder cool sein, der eine oder andere liebt es, der andere mag es. Ich finde es nicht cool, weil man möchte sich ja verwirklichen und nicht eine Handschrift weiterführen, die man irgendwo schon mal wahrgenommen hat oder angenommen hat. Und ich glaube, ich hätte mich auch im Kreativprozess sehr schwer getan, wenn ich da eine Handschrift von einem großen Lehrmeister mir angeeignet hätte. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh drüber, weil ich einfach frei war gedanklich. Und ich brauche mich zu Hause ins Büro nur setzen mit einem Blatt Papier und schreib los. Und das ist halt geil. Ich bin nicht beeinflusst von anderen Faktoren. Und ich nehme mir ein Produkt vor und schreibe dann runter. Und das klingt immer so komisch, so ein bisschen absurd, wenn ich sage, die Kreativität hole ich mir aus meiner Kindheit. Das sagen wir viele, ja, Gerüche und so weiter. Aber mir ist es so, weil ich bin auf dem Land groß geworden. Gerade Gerüche sind so ein krasser Faktor. Ob es jetzt zur Kartoffel, wo wir Sonnenblume kombinieren mit Eichenlaub. Eichenlaub, großes Thema. Du gehst durch den Wald spazieren. Du riechst das modrige Laub. Das sind Kindheitserinnerungen. Geh durch den Wald spazieren nach einem Regen. Die Düfte sind unfassbar schön. Und dann gehe ich halt los und sammle das Laub und befasse mich damit. Kann ich das fermentieren? Kann ich das auskochen? Kann ich das schmoren? Kann ich das essen? Wie schmeckt das? Und dann gehe ich los und probiere den Kram.
Ja, das ist ja was. Ja, wirklich sehr alltägliches, was man halt gar nicht mehr wahrnimmt, ein Eichenlaub, was überall ist.
Absolut. Aber
du verwendest es wirklich in deinem Gericht und wir hatten das ja auch im Meisterstück im Heft und haben ja auch schon drüber gesprochen, fermentiertes Eichenlaub, hat ja jeder, hast du gesagt. Ich habe gesagt, das ist ziemlich komplex für dich, das einfachste Gericht, was ihr auf der Karte habt. Mhm. Ja, aber vielleicht erzähl mal, was macht ihr mit dem Eichenlaub? Ist es essbar?
Es ist essbar, also ein bisschen fester von der Struktur. Würde ich jetzt nicht empfehlen, ne? Aber man sollte mehr die Umgebung wahrnehmen. Und das finde ich, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir gehen in den Supermarkt, lassen uns da berieseln oder gehen auf den Wochenmarkt. Aber geht doch mal wieder in den Wald. Ja, ist eine natürliche Nahrungsquelle schon immer gewesen vor Jahrhunderten. Und wir laufen nur durch, weil wir mit dem Hund vielleicht Gassi gehen. Aber ich bin immer mit dem Kopf so im Arbeitsmodus. Ich gehe irgendwo spazieren und gucke überall links, rechts. Ich bin schon krankhaft. Mir wird schon manchmal schwindelig, weil ich denke so, boah, so viele Eindrücke, so viele Gerüche, visuell, Farben. Das ist voll krass. Das ballert durch mein Hirn. Das ist extrem krass. Ich kann nicht einmal entspannt irgendwo spazieren gehen. Ist schon krankhaft. Meine Freundin, die hasst es wie die Pest, mit mir spazieren zu gehen, weil die immer sagt, boah, ey, schalt doch mal ab. Ey. Und dann, für mich ist das Kreativprozess. Ich gehe durch und nehme mal die Sachen wahr. Kräuter genauso. Es gibt kein Wildkraut, was ich nicht kenne, geschmacklich einordnen kann. Ich muss das Zeug auch nicht mehr probieren. Ich schreibe es runter, weil ich den Geschmack, ich kann zwei Produkte kombinieren im Kopf und weiß, wie es schmeckt. Und dann schreibe ich es auf. Also was ein bisschen schade ist, weil ich habe es früher geliebt, so Dinge zu sammeln und dann zu kochen oder ne, dieser Moment, du hast ein Gericht fertig gekocht und probierst es das erste Mal. So einer der schönsten Sachen.
Ja.
Mach ich schon seit Jahren nicht mehr, weil ich es nicht mehr brauche. Das ist Routine und irgendwo so ein Prozess, den hat man dann irgendwann drin. So. Das heißt, ich schreibe einfach nur runter.
Okay. Wie ist das denn in deinem Küchenalltag mit deinem Team? Weil können die dir noch folgen oder sind die so weit, dass sie das auch so denken wie du oder dann kocht ihr das und dann ergibt das für die Sinn?
Das ist ein schwieriges Thema. Weil die Zeiten haben sich geändert, sagen wir mal so. Die sind dieses, ja, nenne ich es Engagement oder diese Leidenschaft, die Passion, der Entdeckungsgeist vielleicht in unserem Beruf ist so ein bisschen zurückgegangen, meines Erachtens. Mhm. Dieses Ding, dieses neue Dinge zu entdecken, sich wirklich für die Materie zu interessieren. Die Leute wollen alle fein kochen, alle cool kochen. Aber das Unangenehme ist tatsächlich, und was in meinen Augen der Kreativprozess ist, ist, sich mit der Natur auseinanderzusetzen. Und das passiert halt in der Freizeit. Und das kannst du nur machen, wenn du auch wirklich Lust drauf hast. Und ich glaube, das ist ein Thema, was so ein bisschen so nachlässt. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Das heißt, so wirklich ein Grundverständnis, klar, die lernen es bei mir, aber ich würde mich freuen, wenn Leute da wären, die genau mit derselben Leidenschaft wie ich. Aber es ist ja auch völlig weit hergegriffen, ja, zu sagen, ey, ich möchte eine komplette Kopie von mir oder so, ne? Ja. Kompletter Quatsch. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein für die Natur und da alles zu entdecken und dieses, ich bin wirklich wie so ein kleiner Junge in einem Sandkasten, ne? Der immer noch buddelt und sucht und sucht und sucht. Bei mir hört dieser Anreiz nicht auf, was Neues zu entdecken. Mhm. So wie so ein Kleinkind halt, ne? Ich möchte weiter Dinge finden, spüren, riechen, schmecken. Und ich glaube, an dem Tag, wo es nichts mehr gibt zu entdecken, dann ist auch für mich das Thema durch. Dann brauche ich auch nicht mehr weiter diesen Beruf ausüben. Weil dann kommt irgendwann der Stillstand, meines Erachtens. Ein Stillstand, weil es, ja, es passiert halt nichts mehr. Und da habe ich ganz große Angst vor auch tatsächlich, dass ich irgendwann zu diesem Punkt komme. Aber dann macht dieser Beruf für mich keinen Sinn mehr. Aber dann ist das für mich auch kein Problem, zu sagen, Cut. Wenn irgendwo eine gewisse Wiederholung stattfindet, sage ich immer, Wiederholung ist Stillstand. Deswegen gebe ich mir immer selber den Druck und sage, ich möchte niemals, klar, du hast Signature-Dishes, ja, weil die Leute durchdrehen, wenn du es auf der Karte hast. Aber so, wenn ich jetzt mal ein Jahr den Sellerie so koche, möchte ich den nie wieder so kochen. Einfach Anspruch an mich selbst. Ich möchte mich ja selbst weiterentwickeln, besser werden, feiner werden. Und sich da auf alte Kamellen auszuruhen, finde ich, ist der falsche Ansatz. Das ist für mich Stillstand. Und wenn ich dann irgendwann an einen Punkt komme, wo ich denke so, fuck, deine Kreativität ist am Ende, mehr geht nicht, dann ist für mich das Buch beendet.
Da würde ja eigentlich nur eine neue Umgebung helfen, oder? Wo die Natur anders ist und die...
Nochmal neu anfangen. Ja. Auswandern, Flora, irgendwo auf eine Insel. Ist. Ja, ziemlich geil so, aber ja, man weiß es nicht.
Ja.
Geile Idee, aber es ist schon sehr ermüdend. Das ist schon ziemlich krass.
Und geht ihr auch gezielt in den Wald, um Sachen zu suchen? Oder reichen dir deine Spaziergänge, um Inspiration und dran zu finden?
Also, wir haben so die Basics, die Zeiten in der Saison, wo wir rausgehen, wo ich rausgehe, ich weiß, wo was wächst, wo was gepflückt werden kann und habe halt meine Spots. Und wenn ich da links und rechts schaue und irgendwas finden sollte, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, so, was aber nicht mehr passiert nach 7 Jahren, dann nehme ich es halt mit. Aber eigentlich weiß man jetzt so seine Spots und das ist auch immer so, wo wir auch immer teilweise noch für belächelt werden, von Gästen auch. Aber was ich unfassbar wertvoll finde und schön finde, wenn ich sagen kann, wann und wo ich das gepflückt habe, in was für einer Zeit. Ich kann dir sogar sagen, hat es geregnet an dem Tag. Was habe ich gemacht an dem Tag? Ja. Weil ich einen Bezug zu diesem Produkt habe. Ein gewisser Respekt, der sich aufgebaut hat dem Produkt gegenüber. Und das ist halt krass. Und das ist für mich absolute Leidenschaft, zu sagen, dieses Glas kann ich dir ganz genau sagen, nicht weil da ein Datum draufsteht, sondern weil ich es erkenne und weiß, wann ich es eingeweckt habe. Das ist geil. Mhm. Und ich kann dir sagen, wo ich war, wann ich wo war, in welchem Stadtteil, an welchem Baum und wann mir dieser Baum dieses Produkt geschenkt hat. So. Und das ist ein absolutes Segen, solche Produkte überhaupt verwenden zu können.
Das ist jetzt unreife Geschichte. Ja, also es ist ja dann auch echte Regionalküche, ein Abbild der Umgebung, in der du lebst.
Ja, voll, voll. Und dann sitzen da die Leute und Sanddorn ist immer so ein geiles Beispiel so. Und dann sitzen da die Leute und sagen, Ja, wo habt ihr denn den Sanddorn her? Ja, wenn du dich mit der Natur auseinandersetzen würdest, dann wüsstest du, dass auch hier Sanddorn möglich ist. Ja? Man muss sich halt nur mal bewegen. So.
Oder?
Ja, so die denken so, wir labern Scheiß. Wir machen Greenwashing und sagen, wir haben das und das und das und das da einfach zugekauft und sagen, wir haben es da gepflückt. So, Digi, ich rufe dich gerne an nächstes Jahr und dann gehen wir Hand in Hand zusammen dahin, dann kannst du mithelfen. Erntehelfer. Ich meine, im Weinbusiness machen das ja auch Leute umsonst. Ich lade euch hier herzlich ein, mit mir pflücken zu gehen. Nächstes Jahr, ab Anfang März geht's los. Das ist die stressigste Zeit im Seven Swans und dann sind's 3 Monate, wo uns der Arsch aufgerissen wird. Teaser ich schon mal an. Und dann geht's nochmal nach der Pflückzeit von 5-6 Stunden, geht's nochmal 8 Stunden in die Küche. Da könnt ihr euch schon mal warm anziehen. So, das, ne? Wir erzählen es immer. Und dann, Sanddorn, macht der denen her, so. Wo ich dann denk so, ey, wo ist da der Respekt? So, wir gehen vor der Arbeit pflücken, damit ihr den Kram jetzt hier fressen könnt. Seid doch lieber dankbar und denkt da mal drüber nach. Ja? Und das ist auch so der Aspekt, warum unser Menü so viel kostet, wie es kostet. Das ist nicht so, weil wir die Tüten aufreißen und irgendwas runterschmoren und kochen und Soßen draus kochen, sondern weil wir raus in die Natur gehen. Weil wir draußen das Zeug pflücken. Das ist, natürlich haben wir keine Warenkosten. So, es gibt. Das ist auch so der Gedanke von vielen. Hatte ich gestern noch das Gespräch mit einem Gast. Ja, wie? Und dann habt ihr Food Scouts, die gehen los und sammeln euch das kiloweise. Ja, geil wär's, ja? Einen Food Scout kann ich gar nicht zahlen. Ich habe 8 Mitarbeiter, die ich bezahlen muss und kann nur 18 Leute bewirtschaften. Die Leute denken, ich fahre mit Schubkarren Gold aus dem Restaurant abends. Das ist ja komplett absurd, der Gedanke. Ich bin froh, dass ich auf null rauskomme. Und da zu denken, dass man dann einen Scout hat, der dann losgeht und die Fichtentriebe oder die Kiefernpollen sammelt für uns in Kiloweise, ist ja Quatsch. Gibt's nicht. Also mir ist niemand bewusst. Und abgesehen davon will ich das auch gar nicht, dass es jemand anders für mich tut. Punkt 1, kriege ich dann nicht die erwünschte Größe. Punkt 2, weiß ich nicht, wann ich es bekomme, sondern ich, Punkt 3, bin ich selber gerne in der Natur, weil das einfach unfassbar beruhigend ist. Kein Gelaber, du bist alleine draußen, pflückst dein Zeug, es gibt nichts Schöneres und es erdet mich extrem und deswegen brauche ich keinen Food Scout. Das ist auch so ein neumodischer Kram, der jetzt überall irgendwie aufploppt, ja, da gibt es da Food Lab und jeder hat da seine Leute, die nichts anderes machen, wie den ganzen Tag fermentieren. Da frage ich mich, was macht ihr in der Zwischenzeit so? Also das habe ich jetzt in 7 Jahren auch nebenbei irgendwie hingekriegt.
Aber das stimmt natürlich, Fermentation ist ein riesen Trend, ist ein blödes Wort, aber es machen sehr viele. Ihre eigene Miso oder ihr eigenes
genau das ist, da würde ich schon sagen, ist ein Trend, jeder springt da jetzt auf. Ich bin da tatsächlich wieder weg. Ey, wir haben Misos angesetzt vor Jahren schon, da gab es den Guide of Fermentation noch gar nicht. Da haben wir Misos schon auf Gerste angesetzt und haben alles aus allem Miso gemacht, was geht eigentlich. Das kann man auch alles bei uns oder bei mir auf Social Media sehen, wann wir damit angefangen haben. Das ist krass. Da waren wir auch vor der Zeit irgendwie am Start. Und es war super geil, super interessant. Gerade für mich im Anfangsstadium. Umami, ne? Also Misos. Ja, da hatten wir teilweise 3 Jahre alte Misos. Und wenn du da probiert hast, hast du gedacht, boah, krass, schon komplex, ne? Schon komplex. Aber ich bin da komplett weg von. Weil auch das fand ich wieder so überlagernd und du hast da eine minimale Varianz. Es ist nicht gleich, nicht falsch verstehen, aber es ist jetzt nicht so krass abzweigig vom Geschmack her. Ob du jetzt eine 3 Monate alte Miso hast, ja, bis hin zu 3, klar, schon Unterschied. Aber jetzt von den Produkten, ob du jetzt auf Linsen gehst, auf Bohnen gehst, auf Nüsse gehst, es hat alles einen Minimalaspekt, finde ich. So dass für mich irgendwo in meiner Küche, wo ich 15 Gänge und jeden Gang einen anderen Geschmack habe, ein anderes Gemüse im Fokus, ist es nicht wirklich notwendig und auch nicht interessant. Ich könnte vielleicht 2-mal Miso anwenden irgendwo und dafür da den Aufriss betreiben. Ja, ich habe alles noch da, also ich denke schon, dass ich dann irgendwann mal wieder auf den Hype so aufspringe, aber jetzt aktuell bin ich eher so auf der Suche nach den feinen Nuancen. Ich sage immer von meiner Küche selber, ohne es negativ behaftet zu meinen, in einer sehr femininen Phase, kulinarisch, sehr feinfühlige, sehr leichte, fein abgestimmte, sehr viel Säure, Süße, aber auch dezente herbe Töne, so dass die Zunge so ein bisschen angekitzelt wird. Da bin ich. Bin weg von diesen in die Fresse, Umami, alles Power, alles tot, dieses pompöse Proletenkochen. Da bin ich ein bisschen weg, aber es kann auch eine Phase sein. Kann auch sein, dass nächstes Jahr wieder dann die Miso-Zeit anfängt. Aber jetzt aktuell finde ich es nicht spannend für mich.
Ja. Und was mich noch interessieren würde, wie nimmst du denn diesen Wandel wahr in der Spitzenküche? Weil ohne vegetarisch oder vegane Menüs brauchst du ja eigentlich fast nicht mehr ankommen, also zumindest als Alternative. Aber du hast es ja von vornherein schon so gemacht. Und nimmst du das auch wahr oder nimmst du das in Gesprächen mit Kollegen wahr? Auch, dass die dich fragen, du hast vorhin schon Daniel Humm erwähnt, dass der bei dir nachgefragt hat.
Ja, und sein Geschäftspartner wollte vor 2 Wochen bei uns essen kommen.
Hat seinen Platz gekriegt, oder?
Ich bin da eiskalt, ne? Ich habe überlegt, Isabel, Betriebsleitung, die macht da die Reservierung und so, per Instagram angefragt und dann hat sie mich gesagt, ey Ricky, sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen? Da habe ich gesagt, boah, ich weiß es nicht. Zwiespaltig. Also wir waren voll sowieso. Wir hätten das mit Warteliste irgendwie machen können vielleicht. Oder da irgendwie, ne? Am Ende hat er keinen Platz gekriegt. Dann bin ich eiskalt. Also ich baue da nicht irgendwie so einen Klapptisch auf oder so. Abgesehen davon, es ist ja nicht rein, also es ist ja nicht zu Beglückung gedacht gewesen. So, da denke ich dann immer. Das ist ja eher so, da kommt jemand vorbei, um zu gucken, was wir machen. Das ist ja irgendwie nicht, ich kann da jetzt so offen drüber sprechen, weil die hören das wahrscheinlich eh nicht. Im besten Fall. nein, ich mach da keinen keinen Unterschied. Meine Mom will auch essen kommen, die kriegt auch keinen Tisch, ist mir auch egal. Ich kann zu Hause Weihnachten eh wieder kochen, dann kommt sie in den Genuss. Nee, wenn's passt, wenn's geht, ich kriege ja viele Anfragen, so auch auf allen Kanälen. Und wenn ich es hinkriege, dann versuche ich es. Ich gucke, was möglich ist mit Prio und so weiter. Tue ich mein Bestes, aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und dann ist mir halt auch egal, wer da auf der Matte steht. Und ja, bei dem war so ein bisschen so Beigeschmack, so, hey, was willst du eigentlich hier? Warum sind wir interessant? So, weißt du? So kleine, schmale Haus in Frankfurt.
Und diese Wandlung von deinen Kollegen, wie nimmst du das so wahr? Das ist jetzt immer mehr, ne?
Ach so, ja, genau. Ja, das ist ja wie bei, also die Journalisten fragen ja seit Jahren schon immer, wann hört der Hype auf und so weiter und der Trend, wann geht der zurück?
Das ist halt schon normal geworden eigentlich, ne?
Genau, und ich glaube auch nicht mehr, also letztendlich haben es alle verstanden, so, es ist kein Trend, es ist eine Entwicklung, gerade bei jungen Leuten. Es ist smart, weil es ist nicht glaubwürdig, aber es ist smart, also aus meiner Sicht, weil vorher war es nicht interessant, vorher war es risikobehaftet, es hat kein anderer gemacht, dann mache ich es auch nicht, weil dann lachen die Leute mich aus. Mittlerweile wissen aber auch alle, es muss ein Umdenken stattfinden, nicht nur wegen dem Planeten, sondern auch wegen Nachwuchs, Sternefresser. Und da werden wir ein großes Problem bekommen, denn also die Zahlen sprechen für sich, gerade bei mir, so, wir haben so Mitte 20 bis Mitte 30 Durchschnittsklientel. Das bedeutet junges Publikum, die das Geld in die Hand nehmen und auch gerne Sterne essen gehen. Und wenn ich jetzt mit Hummer, Kaviar und Wagyu auf der Karte rumhantieren würde, würden die nicht kommen, weil die ein ganz anderes Mindset haben. Das ist eine Generation, die wollen wissen, was ist das, wo kommt das her? Da geht's, glaube ich, nicht mal ums Vegane. Vielleicht auch einen klaren Prozentsatz. Aber ich glaube, da geht es viel mehr darum, wofür steht das Restaurant? Was hat es für ein Standing? Und was für eine Philosophie steckt dahinter? Und natürlich ist vegan so ein Goodie obendrauf, so die kleine Kirsche. Und da müssen sich andere jetzt so langsam mit befassen. Du kommst nicht mehr drum rum. Ein paar haben es verstanden. Die bieten jetzt mittlerweile ein veganes Menü an. Ein paar haben es immer noch nicht verstanden. Die denken, sie brauchen es nicht, aber der Tag wird kommen. Da musst du dich leider, also aus deren Sicht, leider damit befassen, um weiter Leute, Gäste zu generieren. Weil ich sag mal, das klassische Klientel, was jetzt da draußen rumwuselt, mit Silberbesteck und 5 Gläser und fünf irgendwie Languste, Hummer, Kaviar, Nocke auf jedem zweiten Teller, das wird nicht mehr geben. Es wird vielleicht noch, das wird so ein Prozentsatz von 2-3% sein, aber die werden so peu à peu wegfallen.
Ja, vielleicht bin ich mir sicher. Ja, diese klassischen Luxusprodukte, die du gerade genannt hast, die gibt's ja auch, die gibt's immer noch, aber auch immer seltener und bei dir ja sowieso nicht. Und wie würdest du denn, gibt's bei dir Luxus oder würdest du?
Definiere Luxus. Also ich sehe keinen Unterschied zwischen einem Radieschen und einem Stück Hummer. Mhm. Weil ich finde sogar ein Radieschen, ja klar kann ich es aufhobeln, aber das wäre schon vergleichbar, ne? Ich ziehe das Tier aus dem Meer, koche das an oder brat das an, legt das auf den Tisch und kriegt dafür Standing Ovations. Das sollte ich mal mit einer Radieschen probieren. Ich ziehe es aus der Erde, lege es auf den Teller und lass mich dafür feiern mit 3 Sternen. Ist komplett absurd, wenn man drüber nachdenkt. Das ist nicht möglich. Und das ist auch so das, was die Leute unterschätzen an der veganen Küche. Die denken so, ja, ist ja nur Gemüse. Ja, eben nicht. Ich kann nicht einfach nur ein Gemüse aus der Erde ziehen, es ein bisschen schön zuputzen, flambieren und auf den Teller legen und das rausschicken. Dafür würde ich einen Arschtritt kriegen vom Gebmischener. Und das ist bei tierischen Produkten der Fall. Wo ist denn da noch das Handwerk, wenn man es ehrlich nimmt, ne? Das hat sich ja in eine Puristik entwickelt, die für mich nicht mehr greifbar ist. Zu sagen, ich nehme ein totes Viech, lass das kurz in einen Plastikbeutel baden, brate es links, rechts an, schick's raus und die Leute drehen durch. Hä? Verstehe ich nicht. Warum drehen die Leute durch? Weil du es geschafft hast, ein Tier links und rechts anzubraten? Das kriegst du auch zu Hause hin. Ob es ein Fisch ist oder die, ich sag's immer so plump und damit verletze ich auch viele Kollegen, wenn ich sage, ja, eine Dose nach links aufdrehen und davon eine Nocke Kaviar auf den Teller platzieren, dann kriegt auch ein Schimpanse mit Pagenhut hin. Aber ist es gerechtfertigt dafür, viele Punkte oder Sterne oder Hauben zu bekommen? Weiß ich nicht. Für mich ist immer, klar, es ist faszinierend, damit zu arbeiten. Ich war auch mal jung und ich habe das auch gefeiert, mit teuren Produkten zu arbeiten. Aber Produkte wie Gänsestopfleber und so weiter, das ist ein Thema, das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Und ich bin kein veganer Ultra. So, ich gehe nicht auf die Straße und so und fange an zu kreiden oder so. Aber ich finde, es ist ein ganz verwerfliches Produkt. Finde ich auch nicht, dass wir das noch weiter promoten sollten, auch in der Spitzengastronomie. Es hatte seine Daseinsberechtigung vielleicht vor 40 Jahren. Aber ich finde, wir sollten da ein bisschen mal jetzt umdenken, weil das einfach keine gute Sache ist. Und dieser Purismus, der stört mich am meisten. Dieses, wir reduzieren uns, ja, wir lassen das Produkt für unsere Küche sprechen, aber eigentlich nicht mehr fürs Handwerk. Das ist ein Problem, was ich gerade habe in der Spitzengastronomie. Dass wir nur noch Dinge platzieren, die ganz klar ersichtlich sind. Dazu gibt es noch ein Schäumchen oder ein Söschen, ein Püree und dann lassen wir uns feiern. Aber das ist auch ein Problem der Gäste, weil die erwarten es ja. Es gibt ja, ich sage immer, so eine Art von Script, ja, in der Sterne-Gastronomie. Und das siehst du jetzt auch gerade überall. Da gibt es so eine, ich sag mal, so eine Asian-Fusion-Nummer, ja, Umami-Action und also das ist so durchsichtig und so berechenbar, geschmacklich. Und mir reicht es mittlerweile auch schon, wenn ich dann irgendwo Restaurants sehe auf Social Media Kanälen, wo ich dann durchswipe, visuelle Eindrücke reichen mir schon, dass ich weiß, wie es schmeckt, so in dem Sinne. Und dann, es gibt nichts Schlimmeres, wie visuell schon zu erkennen, wie etwas schmeckt. Weil, ja, und da sprechen wir halt von Tieren. So, dann hast du da einen Seeteufel mit einer Nocke Kaviar drauf. So, was soll mir das für eine Dimension auf der Zunge bieten? Ich sehe das schon, ich weiß, wie das schmeckt. Ich brauche das nicht probieren. Es langweilt mich schon vom Anblick.
Ja, aber die Gäste sind wahrscheinlich auch viele, die das eben nicht langweilt und die halt auch vielleicht auch nicht kochen können, ne? Das muss man, glaube ich, auch bedenken.
Ich glaube, das ist eher, weil du schon sagtest, Luxus. Ja. Ich glaube, das ist der Aspekt. So, ich gehe irgendwo essen, lass meine 400 Tacken da, dann gehen Uschi und Karl nach Hause, setzen sich ins Taxi und philosophieren. Ja, was haben wir heute gekriegt, Karl? Ja, was haben wir da heute gehabt auf der Zunge? Und dann rechnen die zusammen. Das ist so typisch deutsch. So, man rechnet zusammen, was hat man für sein Geld gekriegt. So, dann gehen die da die Viecher durch. Ja, guck mal, dat, wenn wir das im Supermarkt holen, das kriegen wir ja gar nicht so in der Qualität. Dann rechnen die ja zusammen, kommen dann, ja, das hat sich gelohnt heute. Und bei mir gehen sie raus im Taxi und fragen sich so, fuck, ey, wofür haben wir die Kohle da gelassen? Wir haben Karotte, Lauch und Zwiebeln gekriegt. So, scheiße, der hat uns abgerippt. Der hat uns abgerippt, komplett. Gottlos. Und
dann hättest du keine Warteliste, glaube ich, wenn das alle denken würden. Ne?
Ja, ne, aber das musst du mal vergleichen. Und das finde ich genauso auch für einen Tester. Extrem unfair und schwer, also aus meiner Sicht. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und da die ultimative Fett-Protein-Peitsche bekomme in 15 Gängen, ja, und jeder zweite Gang eine Kaviar-Nocke drauf hat, das würde mich auch blenden. So, dann kommst du zu mir und dann geht's los halt, ne? Jetzt aktuell geht's mit einer Karotte los, dann gibt's ein bisschen rote Beete und dann gibt's noch ein bisschen an Erbsen und dann starten wir mit einem Kohlrabi. So, das ist krass. Wie willst du das unterscheiden? So, du warst vorher da und kommst dann zu uns.
Mhm.
Und wir reden ja nicht von Mitte-20-Testern. Die gibt's ja nicht. So, weißt du, die sagen könnten, ey, ich verstehe das nicht, feier das, was die da tun. Das ist der neue Weg, ja. Ich will die pushen. Die gibt's ja nicht. Sondern das sind ja Dudes, die seit 20 Jahren den Beruf machen und alles schon gegessen haben und genau das feiern. Ja, die ganz klassischen Namen, die ganz oben stehen, da wollen die eigentlich hin, auch in ihrem Job so, ne? Und dann kommen sie halt in Seven Swans. Da ist ja auch schon kein Bock. Klar wird es da draußen bestimmt welche geben, die da unvoreingenommen kommen und sagen, wir probieren. Aber ich glaube, das ist unfassbar schwierig. Also ich möchte nicht tauschen, weil für mich wäre es auch schwierig, da überhaupt einen Cut zu machen und zu sagen, dich bewerte ich jetzt völlig frei, zero, komplett resettet und versuche mich darauf einzulassen. Wir haben oft das Gefühl, dass ein Tester da ist und wir haben oft ein komisches Gefühl, weil die Leute sich vielleicht nicht wohlfühlen, weil das Ambiente vielleicht nicht so das ist, was sie sich vorstellen, weil wir einfach voll frech sind. Vom Interieur bis hin zu den Tellern, bis hin zum Umgang. Wir sind kein klassisches Sternrestaurant, aber das ist genau das, was die Leute feiern, die jungen Leute. Die wollen keine Tischdecken, die wollen kein Silberbesteck, die wollen nicht gesiezt werden. Die wollen hin, die wollen in Shorts, die wollen in Birkenstocks kommen. Das klingt jetzt voll plump, aber so sehe ich das auch. Ich will essen gehen und Spaß dabei haben und mich darüber unterhalten und nicht, wie muss ich mich halten, was muss ich anziehen. Und das ist, finde ich, die neue Zeit einer neuen Art von Generation, wo wir uns irgendwie so festhalten sollen. Weil das lieben die Leute, die jungen Leute. Und die fühlen sich da wohl und kommen wieder. Aber Kulturschock für jeden Tester, der 20 Jahre den Job macht. Und Kulturschock, also in jeglicher Hinsicht, kulinarisch genauso wie visuell. Und genauso Kulturschock für klassisches Sterne-Esser-Klientel. Ja. Und das ist ein Kampf, den führe ich seit 7 Jahren. Aber Fazit, ich bin happy mit dem, wo wir sind. Der Laden ist voll und darum geht's. Alles Weitere ist nur Ego von meiner Seite. Was ich mir wünsche, was ich mir erhoffe, dass es Anerkennung bekommt auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Portalen und geht's für das, was wir da leisten. Und das ist einfach nur ein Ding, was ich meinem Team wünsche, nicht mal mir. Die Anerkennung von diversen Portalen, die sagen, ey, das, was ihr macht, ist richtig und das ist gut und das hat das und das Niveau und das wünsche ich mir für mein Team, weil die da echt Herzblut und sich den Arsch aufreißen jeden Tag und mehr Schweiß und Arbeit da reinstecken, wie es in der klassischen Kulinarik ist. Das ist so.
Ja, und jetzt, wir kommen so langsam zu Ende, aber du hast es im Nebensatz gesagt, du kochst zu Hause an Weihnachten bei deiner Mutter. Was gibt's denn?
Sellerieschnitzel mit Kartoffelsalat. Nein, okay. Spaß. da gibt's, ich darf das gar nicht sagen. Nee, aber ich koche zu Hause, wie ich seit Jahrzehnten koche. Da gibt's, rheinischen Sauerbraten. Das ist Tradition. Dann ist halt bei mir ein paar Klößchen mehr, ein bisschen mehr Rotkraut so. Aber ich habe immer viel lieber die Klöße gegessen. Ich mochte tatsächlich, ist jetzt kein Quatsch, ich mochte noch nie Schmorfleisch. Fand ich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und ich habe da damals immer nur die Soße davon schnabuliert, mit den kleinen Rosinchen drin. Mochte ich immer am meisten mit den Klößen. Ja. Deswegen, also ich, das nehme ich meiner Mama nicht. Meine Mama ist jetzt Mitte 70 und die Freude ist so, so Highlight des Jahres und da komme ich immer, ich kaufe das Zeug ein und dann koche ich ihr das und dann ist sie glücklich. Cool. Darum geht's mir. Dann. Da geht's nur ums Zusammensein. Da gehe ich nicht mit meiner Ideologie rein. Ja, genau.
Ja. Okay, jetzt habe ich noch 5 Halbsätze für dich, die du zu Ende führen kannst. Und dann sind wir auch schon durch. Ich fange einfach mal an. Meine größte Panne im Service?
Meine oder die?
Ja, deine. Oder hast du eine erlebt, die gravierend war? Nee, deine.
Meine größte Panne im Service. Ja, das ist so, das war nicht so, das ist ein bisschen langweilig. Aber ist mir jetzt vor 2 Wochen passiert, ist mir ein Amüs runtergerollt vom Teller auf den Boden. Das ist mir noch nie passiert. Ja, mir ist auch noch nie, ist richtig krass, in 7 Jahren, weil wir bringen ja die Teller selber runter, ne? Also wir Köche und servieren das. Und es sind echt viele Stufen, ne? Es sind 3 Stockwerke, die wir hoch und runter rennen, ne?
Genau.
Und mir ist noch nie ein Teller runtergefallen, das ist krass.
Ja.
Das ist richtig krass. Jetzt habe ich's und ich bin auch noch nie die Treppe runtergefallen oder hochgestolpert oder so. Das ist auch heute passiert wahrscheinlich, weil ich es dir gesagt habe. Nee, das ist verrückt eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber mir ist vor ein paar Wochen ist mir ein Amüs runtergerollt.
Okay, auf den Show, so. Auf dem Boden, hast du gesagt, ne?
Nee, auf den Tisch.
Auf den Tisch, okay.
Also ich wollte es gerade eindecken und dann so flopp und dann lag das da.
Ja.
Das war aber das, ja, das ist irgendwie langweilig. Aber sonst Pannen.
Ja, das ist doch eine gute. Sonst fehlerfrei.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich sage jetzt mal Pannen, dass der Gast das mitbekommt.
Ja.
Nee.
Ja. Nee, aber ein Amüs, das vom Teller rollt, ist doch gut.
Ja, ein bisschen langweilig, aber okay.
Okay, das Essen meines Lebens war bisher?
Boah, das Essen meines Lebens, ey, krass. Boah, das sind richtig nervige Fragen, ey.
Mhm.
Richtig, ne? Naja, kann ich nicht beantworten. Kann ich wirklich nicht beantworten. Ich kann mich nicht besinnen. War nicht das, also Punkt 1 gehe ich super, super selten essen.
Ja.
Jetzt seitdem ich meinen Sohn habe, sowieso, da haben wir 2-mal essen oder so. Mhm. Nicht, weil der nicht in der Lage ist, sondern einfach, weil es immer mit Stress verbunden ist, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Nichts, was nachhaltig so krass. Also sonst würde ich jetzt drauf kommen, weißt du?
Ja, klar. Ja.
Das heißt jetzt nicht, dass ich hier ich bin selber der ultimative, super krasse Koch, so ich kann alles besser.
Ja, aber wenn dir nichts so im Gedächtnis geblieben ist, dann ist das.
Also ich war in meinem Leben echt nicht viel essen bei Kollegen. Und wenn ich essen war, dann halt nicht so nachhaltig geprägt, dass ich jetzt sagen könnte, das war das krasseste Essen meines Lebens. Ich sage immer, klingt auch immer so, oh so Gott, der ist so unparteiisch. Bei meiner Mom. Ich liebe das, oder wenn ich selber zu Hause für die Family koche, das sind die simpelsten, einfachsten Dinge. Ob es eine simple, blöde Pasta ist, mit einer Tomatensauce, kann genauso geil sein wie Weihnachtsessen bei meiner Mom. Für mich geht es gar nicht wirklich um, ich bin übersättigt, weil ich jeden Tag mit der Materie zu tun habe. So. Und für mich ist Essen gehen immer anstrengend. Es ist immer irgendwo Business mit drin.
Okay.
Ich kann mich selten frei machen, mich hinsetzen und einfach nur essen und genießen. Das fällt mir unfassbar schwer. Das kann ich nur, wenn ich zu Hause bin. Da ist mir ziemlich Bums, was auf dem Teller ist.
Ja.
Und dann esse ich, genieße es, bin frei und muss nicht drüber nachdenken. Und das ist irgendwie, das ist für mich eine schöne Erfahrung und das beste Essen.
Ja.
Weil ich nicht da philosophieren muss und nicht über Küche reden muss. Sondern wir reden über einfache Dinge intern in der Familie. Und das ist irgendwie so, das ist weg von dem Alltag. Und das ist so für mich sehr, sehr wertvoll.
Okay, dann gerne kochen würde ich für. Schwierig.
Lil Wayne.
Okay.
Ich habe schon, manchmal träume ich davon, dass ich sein Privatkoch bin und im Tourbus bin und aber ich glaube, der hat kein Interesse in vegane Küche. Nee, ich finde Musiker finde ich geil, so gerade so im amerikanischer Hip-Hop, so Rapper, so richtig die Bad Boys, so da hätte ich Bock drauf.
Okay.
Irgendwie, dass die mal vorbeikommen und essen.
Vielleicht haben klar.
Ja, genau. Nee, das wäre cool. Da habe ich tatsächlich schon mal von geträumt, dass ich der Personal Koch von Lil Wayne bin. Nee, ich bin da so ein bisschen geprägt. Ich bin auf jedes Konzert geeiert. Hatte auch mal ein Meet and Greet mit ihm. Durfte, war so Hobbyfotograf und habe so einen Fotografenwettbewerb gewonnen damals und durfte ihn Europas Abschlusskonzert in Berlin durfte ich ihn als Fotograf durfte ich ihn fotografieren. Das war ziemlich coole Erfahrung und ziemlich cooler Dude. Deswegen würde ich mir wünschen, dass er sich nochmal meldet und sagt, Ricky, komm mal für mich vegan. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal. Weiß man nicht. Naja, ansonsten, keine Ahnung. Ey, ich hab so viele Leute bei mir
sitzen. Lil Wayne ist doch super.
Ja, aber ich habe so viele Leute bei mir sitzen und ich mache da keinen Unterschied. Ja. Ob du da jetzt morgen sitzt oder mit Lil Wayne, das ist eigentlich egal.
Auch optisch ähnlich. Ja.
Verwechslungsgefahr.
Ja. Sehr gut. Meine geheime kulinarische Sünde ist.
Alles rund um Fast Food. Aber das ist auch kein Geheimnis. Deswegen bin ich auch fett wie ein Otter, weil ich mir vorm Schlafen gehen irgendeine Scheiße reinziehe, die halt einfach nur auf die Hüfte geht. Ich kann den ganzen Tag nichts essen, weil ich halt einfach, ich kann nicht frühstücken, ich kann nicht Mittag, da liegt es schwer im Magen, ich bin da nicht mehr agil. Ja?
Elegant
wie eine Gazelle. Sag allen, ey Leute, ihr könnt Pause machen, ihr könnt Personal essen kochen, ihr könnt machen und tun, was ihr wollt, das ist mir völlig Bums, ich bin aber nicht dabei, ich kann das nicht. Für mich ist der Prozess, so mittags sich hinzusetzen, was zu schnabulieren, da ist für mich der Tag gelaufen, ich kann das nicht, mein Magen ist dafür nicht gemacht.
Ich
krieg Hunger, wenn der Stress vorbei ist und ich zu Hause bin.
Ja.
Und dann ist auch so eine Ruhephase und das ist halt auch so, ich kann Essen nicht zwischen Tür und Angel. Ich kann die Businessleute nicht verstehen, die sich irgendwo was auf die Hand holen und dann laufen und dann essen. Alter, ich würde sterben. Ja. Für mich ist Essen immer noch Genuss. Ich muss mich hinsetzen. Da kommt es nicht aufs Essen an, was es ist. Aber hinsetzen, sich Zeit nehmen, drüber nachdenken, was du da vor dir hast und das zu dir zu nehmen.
Ja.
Und da ist es mir egal. Und das ist Soul Food. Ja. Fast Food ist Soul Food, fettig. So mit das krasseste Essen, finde ich, was es gibt. Und es ist so für jeden greifbar, Fast Food. Und ich wertschätze das genauso, wie ich unsere Küche im Seven Swans wertschätze.
Mhm.
Da mache ich auch keinen Unterschied. Es ist ein Nahrungsmittel. Und natürlich das eine gesünder wie das andere, klar. Aber es geht schnell und ja, ist so meine Sünde, würde ich schon sagen.
Okay. Dann sind wir schon bei der letzten Frage. In 50 Jahren wird die Gastronomie.
In wie? In wie viel?
In 50 Jahren.
Ich bin immer Fan von der Idee Snowpiercer, dem Film. Kennst du das?
Nee.
Wo er ist so ein Zug, der fährt da nonstop irgendwie durch den Schnee da irgendwie, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Da gibt's so das reiche Volk und das arme Volk. Und das arme Volk kriegt irgendwie so einmal, ich weiß nicht, ob es am Tag ist oder einmal in der Woche, kriegen die so einen Wagen reingefahren, wo so wabbelige Proteinriegel. Das ist wie so Wackelpudding, sieht das aus, ein schwarzer Wackelpudding. Da sind alle Nährstoffe drin, die man braucht.
Mhm.
Und ich glaube, dass das, also nicht vergleichbar, ich glaube, dass es in so eine Richtung geht, dass wir modifiziertes Essen haben. Jetzt nicht mehr so dieses klassische Karotte-Sellerie-Ding, sondern vielleicht 3D-gedrucktes Protein, also super healthy Zeug, wo alles drin ist. Das macht für mich voll Sinn, weil da geht's nicht mehr darum Genuss, also totes Tier sowieso nicht mehr, sondern da geht's darum, ey, was ist gesund und was nicht, was braucht mein Körper. Und dann ziehst du die Gäste an, die wirklich Geld haben, die sich nur noch gesund ernähren wollen und alles in sich reinprügeln, was gut ist, gegen alles, ja. Und ich glaube, da in die Richtung geht's, dass wir so, ich sag mal, so 3D-gedrucktes Zeug oder in uns reinfahren.
Ja. Fängt ja heute schon an mit diesen Essen zum Trinken. Diese,
genau, wo
auch schon alle Nährstoffe und alles drin ist. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, ob man davon satt wird, aber Das geht ja schon in so eine Richtung, ja.
Ja, ich glaube, das Schwierigste wird zu kombinieren oder eine Brücke zu finden von, dass du immer noch irgendwie, also nur Supplemente zu sich zu nehmen, funktioniert ja auch nicht. Mhm. Sondern du brauchst ja auch irgendwo eine ausgewogene Ernährung, dass man da irgendwie was kombiniert, dass es am Ende dann Sinn macht, dass es auch alles aufnehmbar ist. Ich glaube, das wird so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, da geht's hin. Und wir sind ja jetzt auch auf dem Weg, dass wir eigentlich so, ich sag mal, im Molkereibereich gar nichts mehr brauchen, weil wir, also das Nutztier, die Kuh gar nicht mehr brauchen, eigentlich. Dass das auch wegfallen wird, der Fleischkonsum sowieso zurückgehen wird, safe, hundertprozentig, da würde ich alles drauf wetten, was ich besitze. Das wird eher so, was machst du denn da? So wie die Veganer heute, werden die Fleischesser dann sein. Und dann werden die Fleischesser demonstrieren gehen, wahrscheinlich. Naja, ich glaube, das wird so eine Proteinnummer werden. Ja. Super spannende Idee, ja.
Voll, dein nächstes Produkt. Ja. Alles klar, lieber Ricky, dann ich danke dir für deine Zeit und für die Einblicke in deine Küche und deine Philosophie.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch. Ich hoffe, es war nicht allzu negativ und nicht zu plump und auch nicht zu aggressiv.
Ja, alles gut.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Gerne. Bis bald.
Mach's gut, ciao.
Das war der Feinschmecker Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.